herzlich willkommen auf dem Seelenstriptease Podcast, dein Podcast für mehr Selbstliebe. Ich bin Kati, ich bin Selbstliebeaktivistin und ich möchte dir helfen, dich und deinen Körper mehr anzunehmen. Lass uns gemeinsam unsere Hüllen fallen lassen und uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Hallo, 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 ihr Lieben. Herzlich willkommen auf dem Seelenstriptease-Podcast. Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt im Intro, aber ich muss es mir jetzt erstmal abgewöhnen, dass ich dieses herzlich willkommen am Anfang nicht mehr sagen muss, weil beim Girls Love Real Talk Podcast habe ich das ja immer am Anfang gesagt. Jetzt bin ich so professionell geworden und habe mir ein Intro zugelegt und zudem auch noch einen neuen Namen. Und es ist endlich raus. Ich bin so glücklich und dankbar, dass heute der Relaunch endlich an den Start geht und ihr wisst und ihr erfahrt, was ich die letzten Wochen alles ausgeheckt habe und an was für ein Projekt ich gearbeitet habe. Es war nämlich ganz schön schwer, das vor euch zu verheimlichen. Ich habe fleißig an dem neuen Konzept von dem Podcast gearbeitet, an meiner Homepage, alles neu gemacht, neues Design und ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Was sagt ihr zu dem Namen? Seelenstriptease. Oh mein Gott, das ist doch einfach so ein cooler Name, oder? Oh, ich meine, Girls Love Real Talk war auch mega, mega geil. Aber als dann diese Idee von Seelenstriptease, dein Podcast für mehr Selbstliebe kam, dachte ich mir so, oh mein Gott, ja, das muss ich machen. Und deswegen sitze ich wirklich schon. Die Idee kam auf am 23.07. Das heißt, über einen Monat später ist das Ganze erst online gegangen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie schwer es mir gefallen ist, eineinhalb Monate nichts zu sagen. Oh mein Gott. Aber jetzt wisst ihr es. Ich habe euch jetzt endlich ins Boot geholt. Ihr seid dabei beim Launch und ja, wie ihr wahrscheinlich merkt, ich bin einfach absolut excited. Deswegen, ja, nochmal ganz offiziell. Tschüss, Girls Love Real Talk. Hallo Seelenstriptease. So, jetzt ist es offiziell. Und ja, ihr fragt euch vielleicht, warum umbenannt? Naja, weil, ich weiß nicht, weil wie gesagt, der Name Seelenstriptease mir einfach so, ich mich damit so identifizieren kann. Girls Love Real Talk ist cool. Den haben wir, falls ihr das nicht wisst, Robert und ich haben ja einen Beziehungspodcast, der heißt We Love Real Talk. Und da damals ich noch gesagt habe, oh Gott, ich will auf jeden Fall was mit Beziehung machen, will aber natürlich auch so die weiblichen Zuhörer abholen, dachte ich mir, es wäre einfach geil, einen Girls Love Real Talk Podcast zu machen für die weiblichen Hörer vom We Love Real Talk Podcast. Zudem finde ich dieses einfach Real Talk geil, weil ich bin ja einfach super authentisch, super ehrlich und ich liebe einfach Real Talk. Ich liebe es einfach, ja, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und einfach alles rauszuhauen. Deswegen hat das einfach super gepasst und konnte mich damit auch lange Zeit super identifizieren. Aber als dann Seelenstriptease kam, dachte ich mir so, okay, that's me. 100%. Weil ich halt einfach jetzt ganz klar für Selbstliebe in Bezug auf Körper und Sexualität stehe. Und da finde ich, dass Girls Love Real Talk sehr breit gefächert ist. Ich meine, ja, Mädels reden über ehrliche Dinge, kann auch heißen, wir reden da über Politik. Ich meine, ja, okay, es ist weit hergeholt. Aber versteht ihr, was ich meine? Also es ist schon sehr weit gefasst. Also das ist keine Spezifikation im Namen. Und ich finde, Seelenstriptease, da haben wir einmal den Striptease. Und das steht für mich für Körper, für Sexualität. Und dann natürlich die Seele. Und die Seele ist einfach, ja, dieser Part, wo ich euch in die Augen schaue, ich hier mit euch rede, ihr mir hier wirklich im Ohr zuhört, ganz privat und intim, und ich euch in meine Seele schauen lasse, aber auch ich euch gerne in die Seele schauen würde. Und das ist wirklich auch, ja, ein großes Thema bei meinen Events, bei meinem Podcast, überall einfach, dass wir so die Masken ablegen und so die Hüllen fallen lassen, dass wir uns wieder wirklich ehrlich in die Augen schauen können und ja, unsere Seele öffnen können, den anderen wirklich anschauen und in den Augen des anderen die Seele sehen. Und deswegen habe ich gesagt, wow, ja, damit identifiziere ich mich zu 100%. Das steht absolut dafür, für was ich selbst stehe. Und zudem kam mir dann noch ein total netter Gedanke, der auch heute mit dem Thema zu tun hat. Und zwar Girls Love Real Talk. Girls ist übersetzt Mädchen. Und ich habe vielleicht als Mädchen angefangen mit dem Podcast, aber ich bin jetzt eine Frau. Und deswegen finde ich, passt es auch einfach total, nochmal diese Umbenennung zu machen, weil ich bin kein Girl mehr. Und wir alle werden hier durch diesen Podcast, durch die Gemeinschaft, durch die Community, wir werden hier von einem Mädchen zur Frau, weil mein Thema einfach Weiblichkeit ist, sich selbst spüren, sich als Frau wahrzunehmen. Und deswegen, ja, passt Girls einfach nicht mehr. Wir sind jetzt Frauen, ihr Lieben. Und deswegen habe ich heute zum Anlass der ersten Episode natürlich auch dieses wundervolle Thema genommen, und zwar vom Mädchen zur Frau, was es eigentlich bedeutet, plötzlich nicht mehr Mädchen zu sein, sondern jetzt Frau zu sein, weiblich zu sein. Was bedeutet das überhaupt? Und ja, da würde ich gerne mit euch einfach ganz am Anfang anfangen, so ein bisschen Aufklärungsbiologiestunde machen. Und zwar heißt natürlich, vom Mädchen zur Frau zu werden, dass der Körper sich verändert. Meistens, also bei mir hat das so mit 10, 11 angefangen, also irgendwann kommen wir einfach in die Pubertät. Das heißt, unser Körper verändert sich, wie gesagt, der Haarwuchs fängt an, die Brüste fangen an zu wachsen und dann bekommen wir Mädchen im Durchschnitt mit 13 Jahren unsere erste Menstruation, unsere erste Regelblutung. Und das, ich weiß nicht, ob ihr euch daran zurückerinnert, aber das ist schon ein ganz schön großes Ding. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wann wir Mädchen zur Frau werden. Aber jetzt erstmal wollte ich mit euch ganz kurz, wie ich gesagt habe, Biologiestunde, einmal durchgehen, was denn dann überhaupt passiert, wenn wir unsere erste Menstruation kriegen und warum wir überhaupt bluten und warum wir diese Regel und diesen Zyklus überhaupt haben. Da wollte ich mit euch einfach einmal diesen Zyklus durchsprechen. Wahrscheinlich die meisten unter euch, falls ihr Mädels seid, wisst ihr wahrscheinlich schon relativ gut Bescheid, was da bei euch im Körper abgeht. Aber falls ein paar Jungs zuhören, dann auch mal für euch als Information und für die Mädels, die das vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wollte ich einfach nochmal wiederholen, wie so ein Zyklus abläuft. Und zwar haben wir 28 Tage, das ist so, ja, das der Durchschnitt, wie lang ungefähr ein Zyklus meistens ist. Und wisst ihr, was ich total wundervoll und total faszinierend finde, dass der Mondzyklus auch 28 Tage ist. Und früher, als ich, also bis vor 2, 3 Jahren oder sogar bis vor einem Jahr, wusste ich überhaupt nicht, dass unser weiblicher Zyklus was mit dem Mond zu tun hat. Weil es ist eigentlich, der Mondzyklus ist das gleiche wie der weibliche Zyklus. Weil nämlich der Mond eben auch in 28 Tagen einmal von Neumond komplett zum Vollmond zunimmt und dann vom Vollmond bis wieder zum Neumond abnimmt. Und das ist eigentlich die gleiche Verbildlichung von unserem Zyklus, weil wir kriegen nämlich am ersten Tag unserer Blutung oder beziehungsweise am ersten Tag unseres Zyklus fängt die Blutung an. Das heißt, da fangen wir an zu bluten, da haben wir dann unsere Regel, unsere Periode, unsere Menstruation. Meistens ist total unterschiedlich für jede Frau 3, 4, 5 Tage. Und dann haben wir sozusagen von der ersten, also von dem ersten Tag des Zyklus, wo wir anfangen zu bluten, bis zum 14. Tag, nennt sich das die Follikelphase. Und in der Zeit baut sich einfach nur deine Gebärmutterschleimhaut auf. Das heißt, in deiner Gebärmutter werden die Innenwände einfach mit einer Schleimhaut wenn man einfach kein Wort dafür findet. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Gebärmutterschleimhaut wird aufgebaut und dadurch sind die Wände von der Gebärmutter einfach unglaublich weich, weil sich nämlich dann eventuell ein Ei dort niederlassen möchte und zu einem Baby heranwachsen möchte. Und das passiert nämlich dann genau von dem 12. bis 14. Tag deines Zyklus. Da ist dann der Eisprung, die Eizelle wird freigesetzt und wandert den Eileiter herunter. Und das ist dann genau die Zeit, das ist auch wirklich nicht lange. Ich wusste das auch eine lange Zeit nicht. Ich dachte immer, weil uns Frauen halt auch oft so viel Panik gemacht wird, dass wir schwanger werden und so, dachte ich mir, oh Gott, das ist ja dann immer so und jeden Tag und so. Nein, eigentlich, theoretisch, können wir nur um diese Zeit des Eisprungs eben schwanger werden. Und das ist teilweise wirklich, das ist so krass, ey, das ist meistens maximal nur, also der Eisprung, der Weg von die Eizelle wurde freigesetzt, bis die Eizelle ist in der Gebärmutter angekommen. Das sind meistens nur, wenn nicht sogar weniger, 72 Stunden. Also wirklich nicht lange. Also wie gesagt, Tag 12 bis 14, das dauert meistens nur 2 bis 3 Tage. Und natürlich ist es so, dass dann in dem Eileiter die Eizelle befruchtet werden kann. Das heißt natürlich, wenn du 3 Tage vorher mit deinem Partner Geschlechtsverkehr hattest und da noch ein paar Spermien rumschwimmen im Endeffekt, dann kann es natürlich auch passieren, dass die Eizelle befruchtet wird. Deswegen sagt man halt immer, so 3 bis 5 Tage vor dem Eisprung und 3 bis 5 Tage nach dem Eisprung sollte man eben aufpassen mit dem Schwangerwerden, weil man natürlich da einfach eine Eizelle hat, die gerne befruchtet werden möchte und gerne ein Baby daraus entstehen wollen würde. Und deswegen ist natürlich da höchste Vorsicht zu genießen, damit, falls man nicht schwanger werden möchte, man auch nicht schwanger wird. Deswegen natürlich immer ganz gut verhüten. Aber darauf wollten wir jetzt eigentlich gar nicht eingehen, sondern ich wollte eigentlich nur euch erzählen, wie der Zyklus weitergeht. Und zwar dann vom Tag 14 bis zum Tag 28, also sozusagen nach dem Eisprung, ist dann einfach nur die Frage, okay, wie wir gerade gesagt haben, die Befruchtung findet statt und die Eizelle wird sich dann einnisten in deiner Gebärmutter und dann fängt die Gelbkörperphase an und das Ei wächst und daraus wird dann ein Baby. Aber wenn die Befruchtung nicht stattfindet, dann muss die Gebärmutterschleimhaut natürlich auch wieder abgebaut werden, weil die hat sich ja nur aufgebaut dafür, dass sich dieses Ei einnisten kann und dass es dem da drin ganz gut geht. Und dass wir da das Ei sich da nicht einnistet, weil wir nicht schwanger geworden sind, muss die Gebärmutterschleimhaut natürlich wieder abgebaut werden. Das nennt sich dann Sekretionsphase und da wird dann einfach nur die Schleimhaut abgestoßen. Das ist dann auch der Grund, warum wir bluten und warum wir eventuell teilweise auch Krämpfe eben in unserer Gebärmutter haben, weil natürlich die Schleimhäute von den Gebärmutterwänden abgestoßen werden muss und das passiert, indem sich die Gebärmutter einfach bewegt. Und deswegen haben wir dann manchmal solche Schmerzen. Und dann fangen wir einfach natürlich an zu bluten und das Blut, wie ihr das vielleicht schon mal falls ihr das Blut schon mal genauer angeschaut habt, dann merkt ihr wahrscheinlich auch, dass das nicht wirklich total flüssiges Blut ist, sondern dass das meistens relativ schleimig ist. Und das liegt daran, dass das einfach eben diese Gebärmutterschleimhaut ist, die sich dann in einzelnen Stücken natürlich auflöst und durch das Blut abtransportiert wird. Und was ich auch super interessant finde, ist, dass wir, weil ich finde, vor allem seit, also ich habe bis vor sogar weniger als einem Jahr immer nur Tampons benutzt. Dazu kommen wir gleich. Aber da habe ich halt nie gemerkt, okay, wie viel Blut verliere ich denn eigentlich während so einer Menstruation? Weil ich habe ja natürlich immer nur die Tampons gesehen, die irgendwie vollgesaugt waren, aber da kannst du ja nicht annähernd die Menge irgendwie feststellen. Und seitdem ich die Menstruationstasse benutze, merke ich erstmal, wie viel Blut das ist, weil da kommt ja dann meistens pro Tag schon so ein gutes Stammball raus. Aber ich habe nachgelesen, dass der Durchschnitt, wie viel Blut wir eigentlich verlieren während so einer Menstruation, 50 Milliliter sind. Also das ist so der Normalwert und 80 Milliliter ist, wenn du sehr stark blutest. Und das ist dann ungefähr nur ein halbvolles Wasserglas, was echt krass ist. Und das werde ich das nächste Mal, wenn ich meine Menstruation habe, ausprobieren, dass ich einfach die Menstruationstassen nicht in der Toilette ausgieße, sondern einfach mal in ein Glas Wasser tue, also ohne Wasser natürlich, einfach nur in ein Glas und mir dann mal anschaue, wie viel am Ende der Menstruation da zusammengekommen ist. Und ja, ihr findet das vielleicht eklig, ich finde das interessant. Biologieunterricht und so. Natürlich, ich habe auch immer wieder so Fragen in unserer Facebook-Gruppe letztens wieder gehabt, was wir denn tun, wenn man dann ganz dolle Schmerzen hat und es einem ganz schlecht geht während der Menstruation. Und da ist halt einfach wirklich ganz klar bewiesen, dass Ernährung, Stress und Bewegung sich ja auf die Menstruation und die Stärke der Krämpfe halt einfach und die Stärke der Blutung vor allem auch auswirken. Das heißt, am besten wirklich wenig Stress, dass während der Menstruation, ich habe da ein unglaublich interessantes Buch auch gelesen, wo es um sexuelle Energien geht. Und da wird auch erklärt, dass die Menstruation einfach ein unglaublich großer Energieakt von unserem Körper ist. Natürlich, klar, wir bluten und unser Körper ja stellt sich darauf ein, jetzt ein Baby zu empfangen. Dementsprechend, hallo, was für ein krasses Wunder ist das? Natürlich ist das einfach total viel Energie, die da drauf geht, den Körper darauf vorzubereiten. Und wir haben in der Zeit von unserer Menstruation einfach weniger Energie, als wir in der anderen Zeit unseres Zyklus haben. Deswegen hier Stress und so ist natürlich dann einfach mega schlecht für den Körper. Und dann haben wir natürlich viel mehr Krämpfe und viel mehr Blutungen. Und deswegen, ja, Stress reduzieren. Ich nehme mir inzwischen, gut, man kann das natürlich nicht immer so, je nachdem, was für einen Beruf man hat und wie sein Leben aussieht, kann man das natürlich nicht immer so super planen, aber dadurch, dass ich die Freiheit habe, mir meine Urlaubstage sozusagen einzuteilen, schaue ich immer, dass ich um meine Menstruation herum, ja, mir Tage nehme, wo ich einfach weniger mache, wo ich morgens schon ganz gechillt aufstehe, ein Buch lese, langsam Yoga mache. Mir hilft da unglaublich viel, mich langsam zu bewegen und ja, vor allem mich auch in der Zeit super gesund zu ernähren, viel zu trinken. Und dann, finde ich, sind meine Menstruationen immer super leicht und super unbeschwerlich. Genau. Das war es aber jetzt halt mit der Erklärung. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange damit verbringen, aber ihr kennt mich ja, ich bin eine Quatschtante. Ich wollte eigentlich mit euch eben über das Thema reden, was denn dann ist, wenn wir das erste Mal anfangen zu bluten und wenn wir dann vom Mädchen zur Frau werden. Weil wir natürlich, also bei mir war das auf jeden Fall so, ich wusste zwar davor, okay, ich werde bluten. Also bei mir kam das nicht so, oh Gott, Blut, ich werde sterben, sondern ich hatte davor schon, dank meiner Eltern, die haben mir ernsthaft, was ich aber eigentlich ganz okay finde, mit 9 Jahren ein Aufklärungsbuch geschenkt. Und da habe ich dann schon fleißig mit meinen 9 bis 10 Jahren, ganz, ganz viel über Menstruation und Sexualität gelesen. Dementsprechend war ich da sehr früh aufgeklärt und sehr früh habe ich mich damit auseinandergesetzt. Aber ich fand es auch sehr schade, dass ich mich damit alleine auseinandergesetzt habe. So nach dem Motto, hier, hab das Buch, lese es und fertig. Ich kann mich natürlich jetzt, ich kann jetzt nicht so viel sagen, weil ich kann mich auch nicht so recht dran erinnern, wie das jetzt damals war. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall, als es dann passiert ist, schon das meiner Mama gesagt habe. Ich meine, ich habe das ja auch mitgekriegt, dass meine Mama auch Binden und Tampons und so benutzt hat. Und die hat mir auch davor erklärt, ja, für was man das benutzt und so. Dementsprechend bin ich nicht ganz blind in meine Periode reingegangen. Deswegen, ja, das war auf jeden Fall super hilfreich. Aber natürlich bist du dann erstmal mega überfordert. Oh Gott, ich blute und muss ich mich dafür jetzt schämen? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das auf gar keinen Fall meiner Schwester und meiner Mama gesagt, meiner Schwester und meinem Papa gesagt habe, sondern nur ganz geheim und heimlich meiner Mama gesagt habe und die sich dann mit mir hingesetzt hat und mir das dann alles gegeben hat und mir was eingekauft hat und mir das dann halt gegeben hat. Und ich glaube, dass sie damals schon auch für mich da war und gesagt hat, hey, wenn du es brauchst, dann frag. Aber ich selber habe alleine davor schon eben so diese, ja, dieses Bild davon kreiert, dass ich mir dachte, okay, dafür muss man sich irgendwie schämen, das erzähle ich jetzt nicht jedem und das ist jetzt irgendwie nicht was, was ich jetzt groß rausposaunen muss, weil, ja, ist doch voll eklig, wenn man dann blutet und so. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, also wenn ich jetzt gerade so drüber rede und nachdenke, kommt mir auch, dass es dann ganz lange Zeit, also bis vor kurzem noch, also die ganze Schulzeit und ja jahrelang, wo ich meine Menstruation habe, es auch immer peinlich war, wenn man seine Tage hat. Also man hat das auch nie öffentlich irgendwie gesagt, okay, ich musste oft auf die Toilette, weil ich habe meine Tage oder keine Ahnung, irgendwie sowas, sondern man hat das immer verheimlicht und hat nie gesagt, okay, ich habe wirklich meine Tage, weil sonst irgendwie man Angst hatte, dass die Schulkameraden einen auslachen oder einen eklig finden. Also dieses Bluten, das war schon echt, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mir sicher, dass viele von euch auch dieses Gefühl von Scham, Unbehagen und Peinlichkeit irgendwie mit der Menstruation und dem Bluten verbunden haben. Und das finde ich total schade. Ich finde, man sollte doch die Periode feiern. Man sollte darüber eine Zeremonie machen, ein Fest für die Mädchen, die gerade ihre Periode bekommen haben, das erste Mal bluten, eventuell sogar ein Geschenk vorbereiten als Mutter oder als Eltern und sagen, hey, wow, herzlich willkommen in der Welt der Frauen und einfach so eine Art Einweihung in das Leben der Frau ja, zu veranstalten, einfach ein Fest und so. Der Gedanke ist so schön, das will ich auf jeden Fall mit meinen Kindern machen. Und ich finde einfach, ich meine, come on, wir werden auch zur Namensgebung, also wenn wir getauft werden, dann werden wir auch geweiht. Dann macht man ja auch ein Fest zur Namensgebung. Und wenn man Geburtstage feiert, man feiert ja auch Geburtstage und Muttertage und Vatertage und alle möglichen Sachen. Man feiert so viel, aber den Tag, wo wir Mädchen zu Frauen werden und wo wir unsere erste Menstruation kriegen, wird nicht gefeiert in Deutschland. Das finde ich super traurig. Für alle da draußen, die das gefeiert haben, wow, ich bin wirklich, ja, dankbar, dass ihr das so miterleben konntet. Und ich bin mir sicher, dass euch das auch mega positiv in Erinnerung geblieben ist. Und ich bin auch ein kleines Stück neidisch, weil ich gerne so ein Fest gehabt hätte und das unglaublich toll finde. Und nicht nur 2 Jahre, bevor ich meine Tage bekommen habe, also ich habe mit 11 Jahren meine Tage bekommen, ein Aufklärungsbuch in die Hand gedrückt bekommen habe und natürlich im Biologieunterricht was darüber gelernt habe und dann von meiner Mama Binden Tampons in die Hand gekriegt habe und dann eigentlich relativ alleine war, außer dass ich halt dann mit Freundinnen drüber geredet habe. Und wie gesagt, ich habe in 11 Jahren meine Tage gekriegt, ziemlich früh. Ich war ziemlich früh pubertär und muss auch sagen, ich habe, glaube ich, in der 5. Klasse dann, also mit 11 Jahren, dann meinen ersten BH auch getragen. Das war auch was ganz, ganz, ganz Großes für mich. Also auch dieses Mädchen zur Frau werden. Ich hatte dann schon leichte Brüste, aber habe dann immer natürlich nur ein enges Top angehabt und so. Und dann habe ich irgendwann zu meiner Mama gesagt, eine Freundin von mir, die trägt auch so kleine BHs, kann ich nicht auch einen haben und so. Meine Mama war erst so, was, das brauchst du nicht. Und dann hat sie mit mir Gott sei Dank welche gekauft. Da war ich dann ganz stolz und so. Deswegen, es ist voll schön, sich daran zu erinnern und auch voll interessant, wie dieses vom Mädchen zur Frau werden eigentlich bei jedem von uns stattgefunden hat. Also nehmt euch da wirklich mal eine Zeit und denkt darüber nach, wie das bei euch war und was das für euch bedeutet hat. Und ich will euch mit euch noch eine kleine Story teilen, weil ich ja immer so authentisch und ehrlich hier bin, da muss ich auch die peinlichsten Details raushauen. Und zwar habe ich dann natürlich ja, versucht relativ bald, weil ich habe am Anfang, ich glaube, das erste halbe, dreiviertel Jahr, oder so, habe ich natürlich Binden benutzt. Aber ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde Binden ziemlich lästig. Ich meine, du läufst die ganze Zeit in deinem eigenen Blut rum. Und mir hat damals auch, ja gut, damals hat man halt so diese riesengroßen Binden getragen. Die waren natürlich dann auch nicht so unauffällig im Sportunterricht oder so. Und ja, ich fand's einfach irgendwie, keine Ahnung. Und ich wollte natürlich auch Frau sein. Ich dachte, Frau sein heißt Tampons tragen. Deswegen musste ich unbedingt Tampons tragen. Das heißt, ich habe dann natürlich relativ schnell angefangen, Mini-Tampons zu benutzen. Habe dann immer diesen XXL-Tampon angeschaut und dachte mir, oh mein Gott, wie soll das da jemals reingehen? Oh mein Gott. Auf jeden Fall habe ich dann mit den Kleinen angefangen und habe das dann immer mit ganz viel Vaseline, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Fettcreme, versucht da reinzustecken. Und ich wusste ja auch gar nicht, wie weit steckt man das jetzt da rein, ganz tief oder nicht. Und das sind alles so Sachen, mit denen man komplett alleine gelassen wird. Oh mein Gott. Und damals gab es einfach noch nicht das Internet, um sich da irgendwelche Sachen anzuschauen. Also damals hatten wir einen großen Familienrechner, wo ich irgendwelche Computerspiele gespielt habe. Aber hatte ich noch gar keinen Zugang zum Internet. Also deswegen, das war damals auch noch nicht so, dass man da googeln konnte oder so. Also für die, die jetzt halt jünger sind, seid froh darum, dass ihr damals oder dass ihr jetzt Internet habt. Aber genau, und dann hatte ich natürlich, dadurch, dass ich nicht wusste so recht, klar, das ist eine Erklärung, wie man Tampons benutzt, aber ich wusste halt einfach nicht, wie weit steckt man das da rein und so, hatte natürlich auch Angst und so. Und dann habe ich mich natürlich verkrampft. Zudem, natürlich, ich bin 12 Jahre alt gewesen und hatte noch nie Sex gehabt oder irgendwas. Und deswegen war das natürlich dann auch super unangenehm. Also ich hatte dann mega die Schmerzen, den Tampon da reinzustecken. Und ja, ich dachte, mit mir ist irgendwas nicht richtig. Ich habe wirklich gedacht, mit mir ist irgendwas falsch. Und das ist auch so traurig. Ich bin auf jeden Fall dann, habe ich mit ganz vielen Freundinnen darüber geredet, die haben dann gesagt, nö, bei denen klappt es und so. Und du musst es halt einfach reinstecken. Und dann dachte ich halt immer noch, okay, ich bin noch komischer, weil die anderen können es ja auch, ich kann es nur nicht. Und dann habe ich mich irgendwann einfach mit 12 Jahren das erste Mal zum Frauenarzt getraut, weil ich gesagt habe, Mama, es tut weh. Oder ich weiß auch gar nicht, was ich zu meiner Mama gesagt habe. Ich glaube, ich habe es ihr nicht mehr gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, Mama, ich will zu einem Frauenarzt. Und dann hat die Mama mich halt zu einem Frauenarzt gebracht und dann habe ich das mit ihr beredet. Und natürlich war die Frauenärztin total lieb und so und hat mir das dann irgendwie nochmal erklärt und hat es mit mir zusammen ausprobiert und mir Gleitgel genommen, mitgegeben und so. Und ja, hat mir dann einfach Gleitgel verschrieben. Und dann habe ich mich mega geschämt, dass ich Gleitgel benutze. Vor allem von meinem Papa zum Beispiel. Dann immer so ganz heimlich und so. Für was brauchst du denn Gleitgel und so? Naja, das ist die peinliche Story. Nee, sie ist nicht peinlich, sondern sie ist einfach nur erschreckend und schade und traurig, dass wir Mädchen in dem Alter so alleine gelassen werden. Und da möchte ich einfach auch zum Umdenken anregen, dass eben diese Transformation und diese ersten Menstruationen einfach was Wundervolles ist und nicht was Ekelhaftes. Ich finde allgemein, alle Frauen sollten es nicht ekelig finden, dass sie bluten, sondern es irgendwie schön finden. Einfach viele lassen ja auch einfach ihre Menstruation ausfallen, indem sie die Pille durchnehmen oder was weiß ich. Und das habe ich noch nie verstanden, weil bei mir war es halt immer so, ich fand das eigentlich ganz natürlich ist es manchmal nervig, wenn du jeden Monat blutest, aber ich fand es natürlich trotzdem immer eigentlich sehr angenehm, weil mich das immer wieder daran erinnert hat, okay, ich bin nicht schwanger und vor allem, ich bin eine Frau, so. Und ja, deswegen nehmt gerne eure Menstruation und euer Blut wirklich wahr und seht es nicht einfach nur als eklig und als Abfall und als Scham an, dass ihr blutet, sondern nehmt es für euch an und sagt so, wow, das tun andere nicht. Und da finde ich, da will ich euch noch was Cooles erzählen. Und zwar, man sagt, dass Frauen eben länger leben, weil wir eben jeden Monat bluten und somit die ganzen Schadstoffe aus unserem Körper ausstoßen. How cool is that? Und ich meine, dadurch, dass wir jeden Monat bluten, das gibt uns die Möglichkeit, dass wir dann auch ein Kind in die Welt setzen. How cool is that? Es ist einfach so ein Wunder, dass das einfach passiert, was der Körper da macht und dass das alles mit dem Mond gleichgesetzt ist und so. Ich finde es super, super faszinierend und ich fände es schön, wenn in der Gesellschaft einfach dieses Thema Bluten und Menstruation nicht als eklig angesehen wird, sondern einfach als schön und ja, deswegen. Aber was ich jetzt noch weiter mit euch bereden möchte, ist, dass du ja dann nicht einfach gleich eine Frau, also du bist dann theoretisch schon eine Frau, aber gefühlt haben wir uns wahrscheinlich noch nicht so als Frau, weil wir uns eigentlich nur geschämt haben dafür, dass wir ja, dass wir jetzt bluten und dass wir jetzt Brüste bekommen und dass wir jetzt Haare bekommen und so. Also ich war von Anfang an diejenige, ich hatte noch nie in meinem Leben, außer jetzt seit vor kurzem, als ich diese No-Shave-Challenge gemacht habe, hatte ich noch nie Haare. Also ich habe von Anfang an schon mit 12 Jahren angefangen zu rasieren. What the fuck? Krass, oder? Also ich habe von Anfang an mich sozusagen so für meine Schamhaare geschämt, dass ich das einfach wegrasiert habe. Und dann natürlich eben BH getragen und so. Das fand ich dann schon wieder cool. Okay, ich kann jetzt ein BH tragen und so. Es ist halt dann einfach... Oh, sorry, ihr Lieben. Es ist dann halt einfach, finde ich, ein Prozess nochmal von, okay, wir haben jetzt die erste Menstruation bekommen zu, wir fühlen uns jetzt wirklich als Frau. Und das ist natürlich dann, finde ich, dieser Weg zu diesem, was bedeutet eigentlich Frau sein, was bedeutet eigentlich weiblich sein. Und da kommen natürlich diese Phasen erstmal, weil meistens hast du ja nicht deine Menstruation und dann schläfst du gleich mit einem Partner und so. Ich meine, da ist ja noch voll die Zeit dazwischen, wo du erstmal irgendwie so anfängst, okay, ja, ich bin jetzt eine Frau und ich blute jetzt und musst erstmal deinen eigenen Körper eben entdecken und erstmal entdecken, was sich da in deinem ganzen Körper ja verändert. Ich habe dann auch regelmäßig irgendwelche Spiegel zur Hand genommen und geguckt, was passiert denn da und was ist denn da und so, weil davor war das natürlich auch alles auch gar nicht auf dem Schirm so. Und dann findet man halt über Sex heraus, dann liest man da ganz viel, wie das eigentlich alles funktioniert und so. Und also ich war damals wirklich, das Aufklärungsbuch war so mein Lieblingsbuch. Und habe dann mir irgendwelche Jungs gesucht, Freunde, die ich kannte, und habe dann mit denen darüber geredet. Dann fängt halt so der erste Austausch an, so, oh Gott, ich bin jetzt verliebt, und dann Fantasien und so. Und mit denen reden und irgendwie reden, weil wie ist das denn jetzt bei dir und wie ist das bei mir und wie ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Und dann kommt natürlich auch irgendwie so die Fragen, okay, wie kleide ich mich jetzt, eben mit BH oder ohne oder... Ja, irgendwie, ich werde ja jetzt weiblich und was ist denn mit meinen Freundinnen? Ich meine, es ist ja einfach so, dass Frauen unterschiedlich ihre Periode kriegen und also unterschiedlich ihre erste Menstruation und unterschiedlich spät in die Pubertät kommen. Das heißt, ich war eine der Ersten, ne? Und habe da natürlich, ja, mir auch von den anderen Mädels so ein bisschen, war dann auch Neid da, so, ja, jetzt hast du schon so große Brüste und nee, ich nicht und so. Und dann halt so ein bisschen so dieser Konkurrenzkampf, wer hat die größten Brüste und wer weiß ich nicht was und wer hat schon Menstruation und wer nicht. Das kommt dann irgendwie auch dazu, was total widersprüchlich ist und saukomisch. Also es sind halt dann einfach so 1000 Fragen, wie gebe ich mich, wie kleide ich mich, wer bin ich, was heißt Frau sein, Vergleich mit anderen Frauen, wie sind die anderen Frauen in meinem Alter, bin ich richtig so, wie ich bin ich falsch, was ist eigentlich, ja, was, wer bin ich eigentlich, also das ist dann, finde ich, so eine Identifikationskrise, wo man dann natürlich auch gerne viel ausprobiert, weil man halt herausfinden will, wer ich eigentlich bin. Und das, was ihr wahrscheinlich jetzt, ich meine, ich bin jetzt 23, was ihr wahrscheinlich bis heute noch euch fragt, wer bin ich eigentlich? Was heißt Frau sein eigentlich? Und das heißt, wir sind eigentlich bis heute noch in diesem Suchmodus, wer wir eigentlich sind. Und das finde ich total, da will ich euch eben helfen. Da möchte ich einfach zu mehr, ja, dass man zurück in seine Weiblichkeit kommt, in seine weibliche Kraft, in die Natürlichkeit, mit seinem Körper wieder mehr connected und deswegen einfach sich mehr spürt. Bei mir war das dann damals in den Anfängen einfach so Sachen wie Selbstbefriedigung, dass ich dann angefangen habe, einfach mal auszuprobieren. Ich meine, ich habe natürlich in dem Aufklärungsbuch gelesen, okay, man kann auch Orgasmen kriegen und so. Und dann habe ich natürlich einfach mal ausprobiert so. Und dann war ich natürlich ganz erstaunt, dass sich da irgendwie was anfühlt und so. Und habe das natürlich auch immer alles ganz versteckt gemacht. Aber fand das dann halt super interessant, alles auszuprobieren. Pubertät ist natürlich dann auch immer gleich zu setzen, irgendwie gefühlt mit Randalieren, sich von den Eltern abkapseln, sich ausprobieren, schauen, welche Grenzen da sind. Ja, also das war dann auf jeden Fall bei mir eine sehr, sehr intensive, krasse Zeit, wo ich vier verschiedene Sachen ausprobiert habe, so von, okay, ich bin jetzt so die brave Süße, dann so, oh, ich bin jetzt eine Keule und ich benutze jetzt Make-up und laufe jetzt bauchfrei rum und bin jetzt voll cool, zu ich bin ein Emo und ziehe mich nur noch schwarz an und tu mich nur noch schwarz schminken und würde am liebsten so weiße Haut wie ein Vampir haben und ja, also, oder Mama und Papa sagen, du bist um 7 zu Hause, dann bin ich halt um 11 zu Hause und so. Ja, das waren dann alles so Sachen, die ich getan habe, um zu schauen, ja, was es dann eigentlich heißt, jetzt irgendwie erwachsen zu werden. Und ja, es geht ja nicht natürlich nicht nur ums Frauwerden, sondern auch ums Erwachsenwerden. Und ja, diese Identifikation, wer sind wir eigentlich, wie ich schon gesagt habe, geht halt bis jetzt. Beziehungsweise das, was wir jetzt denken, wer wir sind und was wir jetzt denken, was Frausein eigentlich ist, das entwickelt sich natürlich über die Jahre. Und hat viel mit unserer Vergangenheit zu tun, wie wir uns jetzt fühlen. Und ich würde euch jetzt einfach mal einmal bitten, ganz kurz auf Pause zu drücken und euch zu überlegen, was bedeutet Frau sein eigentlich für euch? Und dann würde ich euch erstmal nochmal kurz zuzuhören und dann könnt ihr nochmal auf Pause drücken. Nein, also was ich sagen wollte ist, dass diese Identifikation, die wir jetzt haben, dieses Wer sind wir eigentlich, was wir jetzt denken, setzt sich halt zusammen. Einmal eben aus meiner Meinung nach der sexuellen Prägung, wie wir uns fühlen, was wir über unseren Körper denken. Und da ist ganz klar der Baustein eben in unserer Kindheit und unserer Pubertät gesetzt worden, durch unsere Eltern, durch, ja, wie wurde damals in unserem Elternhaus, wie gesagt, Sexualität und Nacktheit und Körper betrachtet? War es schon immer eher, ja, komisch, wenn man nackt rumgelaufen ist? Wurde das alles eher hinter verschlossenen Türen gemacht? Du darfst mich auf jeden Fall nicht nackt sehen oder du darfst nicht mitbekommen, wenn wir Sex haben oder solche Sachen. Oder waren eure Eltern da sehr offen? Weil meistens daraus, wie die Eltern mit ihrer Sexualität umgegangen sind und vor allem, wie die Eltern mit zum Beispiel Nacktheit oder Körperbewusstsein umgegangen sind, habe ich schon viele Schlüsse ziehen können, wie wir heute sind. Also denkt gerne darüber mal nach und bohrt da mal ganz tief in eure Kindheit. Und dann kommt natürlich jetzt dazu, wenn wir schon ein bisschen älter sind und schon Erfahrungen mit Männern hatten oder mit ja eben Partnern, gleichgeschlechtlich oder andersgeschlechtlich, wie auch immer man das sagt, dann kommen da natürlich auch noch super viele Erfahrungen dazu, die uns natürlich zu dem Menschen machen, den wir heute sind. Und da prägt uns natürlich auch super viel. Das heißt, natürlich irgendwie zwar positive, aber auch negative Erfahrungen. Zum Beispiel, was weiß ich, ja, wir kreieren da schon auch super viele Glaubenssätze darum. Also, was fällt mir denn da gerade ein? Ja, wenn ich das und das mache, dann finden mich die meisten Männer attraktiv. Oder was weiß ich, mein Freund verlässt mich und dann nehme ich 10 Kilo ab und dann kommt er wieder zurück, dann schließen wir daraus. Oh, okay, anscheinend bin ich nur liebenswert, wenn ich, ja, wenn ich dünn bin. Oder genauso von den Eltern halt, wenn die Eltern eben die ganze Zeit nackt vor dir rumlaufen und sagen, hey, das ist doch gar kein Problem und so, dann hast du auch kein Problem mit nackt sein. Aber wahrscheinlich, wenn es andersrum ist, dann hast du ein Problem mit nackt sein. Und das sind alles so Sachen, die ich super interessant finde, einfach mal zu analysieren. Das heißt, entweder ihr könnt jetzt kurz Pause drücken und euch einfach einen Stift und einen Zettel schnappen und das ja einfach mal alles runterschreiben oder einfach mal drüber nachdenken in nächster Zeit. Oder ihr macht das natürlich nach der Podcast-Episode. Auf jeden Fall super, super interessante Übungen zu machen. Habe ich auch schon sehr, sehr tief bei mir eben gebohrt und sehr viele Schlüsse ziehen können, warum ich so bin, wie ich heute bin. Also super interessant, was uns da alles prägt und was uns eigentlich zur Frau macht. Weil für jeden ist wahrscheinlich Frau sein was anderes. Wie gesagt, ihr habt euch ja gerade überlegt, was bedeutet für euch eigentlich Frau sein? Und was bedeutet für euch eigentlich Weiblichkeit? Und jetzt zum Abschluss würde ich euch gerne, weil es vielleicht einige von euch auch interessiert, einfach mal erzählen, was für mich Weiblichkeit bedeutet, was für mich Frau sein bedeutet. Und zwar heute und im Jetzt, vor 1, 2, 3, 5 Jahren jeweils, war das bestimmt, hätte ich anders geantwortet. Und deswegen verändert sich für mich natürlich die Definition von Weiblichkeit und Frau sein immer wieder. Und meine Definition muss natürlich nicht eure sein. Jeder hat eine eigene Definition, aber es ist natürlich super interessant, einfach sich der bewusst zu sein und einfach zu wissen, hey, was ist für mich eigentlich Weiblichkeit? Und zwar nicht ein Maßstab von anderen Menschen, weil wir rutschen dann auch ganz schnell mal hinein in, boah, die hat aber gesagt, dass Weiblichkeit so und so ist, aber so bin ich jetzt gar nicht, bin ich denn nicht weiblich oder so. Weißt du, deswegen, ich erzähle euch jetzt zwar, was Weiblichkeit für mich bedeutet, aber das heißt bitte, 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 bitte nicht, also bitte schon mal diesen Schalter im Kopf umlegen, nicht vergleichen, nicht vergleichen, okay? So, also für mich bedeutet Weiblichkeit, zyklisch zu leben. Das heißt, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, einfach mehr nach diesem weiblichen Zyklus zu leben, dass ich halt weiß, zum Beispiel während dem Eisprung habe ich mehr Lust auf Sex, habe ich mehr Lust auf Zuwendung, auf Nähe und am Anfang, also ich, inzwischen ist es so, dass ich halt wirklich mir dessen bewusst bin, wann mein Zyklus wie ist und meistens ist es so am Anfang, natürlich mit meiner Blutung, da fange ich halt an, okay, da versuche ich mir Ruhephasen einzubauen, mich nicht so sehr zu stressen, sondern wirklich auf meine Energie zu achten, weil da meine Energie wirklich am tiefsten ist und nicht so, ja, nicht so auf einer Höhe. Und dann ist aber natürlich trotzdem danach, fängt alles neu an, die Gebärmutterwand baut sich auf, also es ist alles im Aufbau und das nehme ich dann auch bildlich dafür, Dinge anzupacken und neu aufzubauen und ein neues Projekt anzugehen, irgendwas Neues zu machen, wo ich unglaublich viel Energie reinstecken kann, weil das ist halt die Zeit, wo das Ganze aufgebaut ist, wo die Energie am Fließen ist und wir wirklich in dieser Machen-Machen-Machen-Phase sind. Also eher in dieser männlichen Energie. Zu diesem Thema Energien habe ich schon 2 Podcast-Episoden veröffentlicht im Girls Love Real Talk Podcast. Eine mit meiner lieben Freundin Sina und eine alleine, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Also was ich meine ist, in dieser Neubeginnsphase ist man halt oft in dieser männlichen Energie. Männliche Energie heißt halt dieses Aktive und dieses Machen. Da bin ich dann sehr viel drinnen und versuche das dann auch zu nutzen, diese Energie. Und dann kommt natürlich der Eisprung und da ist mein Körper dann ganz verrückt und will dann natürlich Aufmerksamkeit und Männer und Sex und Nähe und ganz kommunikativ und so. Und dann flacht das natürlich ab und dann wird es eher ein bisschen ruhiger. Dann so, ja, dann ziehe ich mich mehr zurück und bin einfach nicht mehr so mega energiegeladen, einfach ein bisschen ruhiger, introvertierter und so. Und dann geht's halt natürlich schon wieder zu der Periode hin. Und da, wie gesagt, von vorhin nehme ich mir einfach meine Ruhephasen, da bin ich dann wirklich voll in meiner weiblichen Energie und versuche einfach nur runterzukommen und genau deswegen, daran seht ihr auch schon wieder, wir Frauen sind zyklisch und die Männer nicht und deswegen versuche ich mich nicht mit den Männern zu vergleichen. Genau, also erster Punkt, zyklisch leben, das bedeutet für mich Weiblichkeit und dann bedeutet Weiblichkeit und Frau sein für mich auch unglaublich, also das ist eine der größten Punkte. Wenn ich mir einen Punkt aussuchen müsste, dann ist es der und zwar emotional reich zu sein und sensibel zu sein. Alle Emotionen zuzulassen. Ich finde es nämlich oft, dass eben dieses Sensibelsein, dieses, ja, wir Frauen weinen ja nur und wir sind ja immer so unglaublich launisch und wir sind ja so anstrengend, weil wir so viele Emotionen haben und so. Das wird dann immer so negativ gestellt, nur weil manche Leute, die vielleicht nicht so Zugang zu ihren Gefühlen haben, da Angst davor haben, dass wir plötzlich in Tränen ausbrechen. Und die Männer, die hassen es natürlich auch, wenn wir anfangen zu heulen. Deswegen wird natürlich dieses Sensibelsein und Heulen immer runtergedrückt von Anfang an, weil wenn man ja weint, dann ist man ja schwach. Und ich sage Blödsinn, sondern einfach ey, es ist wundervoll, ich bin eine Frau, ich bin viel am Weinen, ich lasse einfach alles zu. Ob das jetzt gute Gefühle oder negative sind, ich lasse alle Emotionen zu, bin emotional reich und sensibel. Versucht auch immer diesen Begriff emotional reich zu benutzen. Sensibel ist schon wieder so, du bist ein Sensibelchen, so irgendwie so negativ belastet. Genau, das ist ein ganz großer Punkt bei mir, den ich immer mehr zulasse, wo ich merke, dass ich unglaublich viel zu mir selber komme, wenn ich eben alles zulasse und alles annehme. Und deswegen genieße ich inzwischen auch die Tiefs, wenn ich mal weine. Dann ist man natürlich dann weinig, aber dieser Schmerz ist genauso ein Teil von mir wie die Freude. Und deswegen ist es für mich unglaublich wichtig, alle Emotionen zuzulassen. Und was dann noch für mich so Merkmale für mich als Frau sind, ist weich und liebevoll zu sein. Das ist halt für mich einfach die Definition, weil ich halt einfach eine kurvige Frau bin. Und lange Zeit habe ich mich dafür gehasst und dachte mir, du bist dick und Und jetzt halt sage ich, hey, es ist weiblich für mich, einfach weich zu sein, kurvig zu sein, liebevoll zu sein. Das heißt nicht, dass für einen von euch, der eher vom dünneren Körpertyp ist, dass der nicht weiblich ist. Ich finde das auch unglaublich schön, wenn man dünn ist. Einfach so, wie man sich halt fühlt, ja. Und wie was für einen, wie gesagt, die Definition ist. Aber für mich persönlich ist es eben weich und kurvig und liebevoll zu sein, mütterlich und fürsorglich zu sein. Das ist für mich auch, ja, Weiblichkeit, meine Weiblichkeit, weil ich ein krasses Muttersyndrom habe. Nein. Sagt mein Muttersyndrom, eher Helfersyndrom. Also ich bin einfach sehr mütterlich und fürsorglich und liebe es mich, um andere Menschen zu kümmern und anderen Menschen zu helfen, wie euch gerade. Und eins mit meinem Körper natürlich zu sein, das schaffe ich natürlich dadurch, dass ich mir meines Zyklus bewusstes bin. Aber das schaffe ich natürlich nicht jeden Tag. Aber einfach so mehr zu fühlen, wie ist mein Körper, was geht da gerade ab und so. Also wirklich auf die Intuition zu achten. Und als letztes, was jede Frau von uns an sich hat, ist Stärke. Die Stärke der Frau ist nämlich unglaublich unterschätzt und wir sind alle unglaublich stark. Ich meine, come on, wir haben die schöpferische Kraft, ein Kind in uns großzuziehen und zu gebären. Alleine, ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt habt, aber seitdem ich mich mit dem Thema Geburt auseinandersetze, denke ich mir einfach nur so, ja, wir Frauen sind stark, richtig stark, weil so eine Geburt ist nicht ohne und wenn wir das schaffen, dann, what the fuck, hallo, wie stark kann man bitte sein? Und einfach, für mich heißt Stärke auch einfach, für sich selber einzustehen, sein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ja, das ist einfach für mich auch nicht immer der Begriff von Weiblichkeit. Also im Endeffekt, wenn ich ganz ehrlich das so sage, dann ist es für mich eher nicht nur Stärke, sondern Stärke und Schwäche in Kombination, in Balance. Weil für mich ist nämlich Weiblichkeit genauso Schwäche. Und zwar nicht Schwäche im Negativen, wie ihr jetzt wahrscheinlich denkt, sondern Schwäche in dem Sinne, dass man auch einfach mal eben emotional sein darf, auch einfach mal weinen darf, einfach mal schwach sein darf, einfach mal empfangen darf, sagen kann so, hey, ich habe gerade nicht die Energie, ich lege mich jetzt hin und Baby, kannst du mir mal Tee machen, kannst du mich mal kraulen, kannst du einfach für mich da sein. Und das ist für mich einfach auch Weiblichkeit, dass man nicht immer stark sein muss, sondern auch mal schwach sein darf. Und das dürfen auch die Männer. Und diese Definition hier von Weiblichkeit hat nichts nur mit Frauen zu tun, sondern Männer können auch weibliche Seiten an sich haben und diese Weiblichkeit ausleben. Das brauchen die auch, weil ja, die leben nicht nach dem Zyklus, aber die brauchen auch ihre Ruhephasen. Und ja, Männer sind oft nicht so die Heulsusen, aber die sollen auch mal ihre Gefühle zeigen und einfach ihre Emotionen rauslassen. Und die können auch unglaublich liebevoll sein und auch unglaublich fürsorglich und können sich auch ihres Körpers bewusst sein, können auch mal unglaublich stark sein, aber dürfen auch mal schwach sein. Das heißt, wie ihr seht, es geht gar nicht um Weiblichkeit und Frau sein, es geht eher um die weibliche Energie, die wir Frauen ja in uns haben, die aber auch Männer in uns sich haben dürfen. Und ich finde es einfach unglaublich schön, sich mal hin, immer wieder hinzusetzen und sich immer wieder aufzuschreiben, was für mich Weiblichkeit bedeutet, was, wie ich sein möchte, wer bin ich, was sind meine sexuellen Prägungen, wie geht's mir in meinem Körper, wie denke ich über meinen Körper, was sind meine Erfahrungen mit Männern oder mit anderen Geschlechtern, was ist meine Sexualität, wie definiere ich meine Sexualität und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja nicht weiter noch 100 Jahre darüber reden, es ist jetzt eh schon super lang geworden. Ihr werdet ganz viele Themen, die ich jetzt gerade schon teilweise angerissen habe, in nächster Zeit auf diesem Podcast finden. Ich habe ja gar nicht erzählt, was sich richtig ändert. Also es ändert sich nicht viel. Also die Themen bleiben eigentlich größtenteils gleich. Also es ist immer noch, wie davor schon, Selbstliebe in Bezug auf Körper und Sexualität, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Aber was auf jeden Fall mehr kommen wird an Themen, sind eben Körperthemen. Also ich werde unglaublich viele Themen über Sex machen, Sexualität, natürlich auch ganz viele über den Körper, über Abnehmen, über Weiblichkeit, über Persönlichkeitsentwicklung, über Selbstliebe, über Beziehungen, über Liebe, über alles. Und ja, bei euch ist da ist bestimmt was für euch dabei. Ihr könnt mir auch immer gerne irgendwelche Themenwünsche schicken und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auch auf die nächsten Tage, weil es wird nämlich auch wieder eine Launch-Woche geben. Und das heißt, die nächsten 7 Tage gibt es für euch jeden Tag eine Episode. Und ihr Lieben, für die, die bis jetzt dabei waren, sind, ich habe eine ganz, ganz große Bitte von Herzen an euch. Ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe und Kraft und würde euch um was bitten. Und zwar, damit der Podcast noch größer wird und ich will, dass dieser Launch hier und diese Launchwoche und einfach der Podcast richtig einschlägt und richtig groß wird, weil umso mehr Frauen diese Themen Weiblichkeit und Selbstliebe entdecken und da an sich arbeiten können, umso wundervoller wird die Welt, umso besser werden die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Und deswegen ist mir das unglaublich wichtig, dass mein Podcast einfach ganz groß wird und ganz viele Leute ihn, ja, entdecken und finden. Und das funktioniert nur, indem ich ganz viele Hörer habe, was ja schon der Fall ist, gerade wenn du zuhörst, aber auch, wenn ich ganz viele Bewertungen auf iTunes sammle, weil umso mehr Bewertungen ich auf iTunes habe, umso besser werde ich in der iTunes-Bibliothek gerankt und dann können eben ganz fremde Leute, die mich noch gar nicht kennen, auf diesem Podcast aufmerksam werden und deswegen würde ich mich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig drüber freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes dalässt. Das wäre so wundervoll. Es muss auch nicht lang sein, einfach nur kurz ein paar Sätze darüber, wie dir der Podcast gefällt und ja, was dir einfach dazu einfällt. Und deswegen packe ich unten den Link unten rein zu iTunes. Das funktioniert entweder auf einem iPhone in der Podcast-App, da könnt ihr bewerten, oder wenn ihr iTunes als Programm auf dem Computer habt, dann könnt ihr da auch in die Podcast-Kategorie gehen und mir eine Bewertung dalassen. Und ja, wie gesagt, ich würde mich unglaublich darüber freuen. Ich überlege auch, ob ich irgendwas wie ein Giveaway, was ist dieses Giveaway? Ein Giveaway, also ein Gewinnspiel oder so, oder irgendwas Cooles mache für die Leute, die den Podcast bewerten. Deswegen macht gerne mit, ich lasse mir irgendwas Cooles einfallen und ich höre jetzt einfach auf, darüber so großartig zu quatschen, aber ich bin so aufgeregt und so toll und ich freue mich so, dass heute der Launch ist und das ist alles so wundervoll. Leute, ihr seid unglaublich wundervoll. Ich habe euch so lieb und ich bin so dankbar über alles, 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 alles. Schaut gerne auch auf meiner Webseite vorbei. Da ist ein ganz wundervolles, tolles Design. Da habe ich stundenlang daran gefeilt. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Und falls ihr den Trailer für den Seelenstriptease-Podcast noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an. Das war auch richtig viel Arbeit, aber richtig geil, was daraus gekommen ist. Und gebt mir gerne Feedback dazu, weil dazu werde ich nochmal eine Podcast-Episode machen. Oh Mann, ich bin so eine Quatscheltante. Weil das war nämlich für mich auch eine Überwindung, dieses Video, wo ich halbnackt bin, rauszuhauen, obwohl ich ja auch schon mal halbnackte Fotos auf Instagram poste. Ein Foto ist nun mal was anderes als ein Video. Aber ich habe es getan und deswegen seid ihr hier und danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir hören uns morgen bei Episode 2 vom Seelenstriptease Podcast. Und bis dahin, wie ich schon gesagt habe, macht euch eine gute Zeit. Habt euch selbst liebt, liebt euch selber und arrivederci, bye bye, ciao ciao.